Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kielin Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am 2. April und mir zugeschaltet ist wie immer der wundervolle Kielin Hampel. Kielin, mit dir greifen wir heute zu den Sternen. Ist das nicht schön? Oh.
Das hast du schön gesagt, ja. Freue ich mich drauf auf eine kleine Reise.
Genau, wir heben heute mit euch ab, denn am 12. April ist Internationaler Tag der Raumfahrt. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal so ein Deep Dive nach oben ins All und schauen uns an, welche Themen da so abgehen, von denen wir hier unten im Zweifel relativ wenig mitbekommen. Kielin, ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Sorten Mensch. Die einen finden das Thema Weltraum und All super spannend und haben auch irgendwie so dieses Bestreben, am liebsten selber auf dem Mond zu landen. Und andere Menschen haben da gar keinen Sinn für. Zu welcher Sorte Mensch gehörst du?
Oh, ich tendenziell, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, vielleicht eher die zweite Person. Aber es ist eine gewisse Neugierde vorhanden bei mir. Es ist eine gewisse Neugierde, Anspannung, auch was das Thema angeht. Es löst gleichzeitig in mir auch eine gewisse Sorge, oder nee, Phobie ist das falsche Wort, aber ein bisschen Klaustrophobie löst tatsächlich aus. Aber ich glaube, da gibt es auch einen eigenen Begriff für. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses, man fühlt sich so klein, man hat nicht so wirklich die Macht über das Universum, eh nicht, aber auch nicht über die eigene Präsenz, wenn man weiß, wie viel da noch lauert da oben. Gleichzeitig finde ich es schon sehr interessant. Ich mag Filme tatsächlich manchmal gerne. Ist aber nicht, dass ich jeden Science-Fiction-Weltraumfilm feiere. Aber so diese Klassiker, gerade Interstellar, hast du den gesehen?
Ich habe gar keinen Weltraumfilm gesehen. Das ist ja
kein
so
einzigen.
Du hast mir vorher noch geschrieben, ja, lass mal als Einstieg über Weltraumfilme schnacken. Und ich so, sorry, bin ich komplett raus.
Ich habe es nicht ernst genommen. Ich dachte, du sagst, dass du kennst halt dich nicht so gut aus.
Nein.
Ich dachte, du hast sicherlich ein oder zwei gesehen.
Auch so Star Wars und so weiter, diese ganzen Klassiker. Mhm. Es gibt so ein paar Sorten von Filmen. Wenn mein Papa die schon früher angemacht hat, als ich noch Kind oder Jugendliche war, da habe ich den Raum verlassen. Also so Western-Filme gehören dazu, generell irgendwelche Action. Filme sind jetzt auch nicht meins, es sei denn, es gibt so eine sehr coole weibliche Hauptrolle, so, dann gucke ich mir sowas noch an und alles, was mit Weltraum zu tun hat, Science Fiction, nee, da schalte ich ab, da verlasse ich den Raum, kannst du alleine gucken.
Ja.
Und das macht vielleicht auch schon ganz gut deutlich, welche Verbindung ich zum Weltraum habe.
Du bist Typ 2 auf jeden Fall.
Ich bin total Typ 2. Mich reizt das so gar nicht. Also ich habe überhaupt nicht dieses Bestreben, mich jetzt selber in eine Rakete zu setzen und da hochzudüsen. Was ich aber ganz interessant fand, ich glaube, es war 2023. Da habe ich für Zeit dem Podcast Alles gesagt, den kennen sicherlich auch einige, eine Hintergrundrecherche gemacht zu Thomas Zurbuchen. Er ist Astrophysiker und war 2016 bis 2022 Wissenschaftsdirektor der NASA.
Oh wow.
Und da habe ich mich richtig in dieses Thema Sicherheitspolitik, über das wir ja gleich auch nochmal sprechen werden, reingenerdet und habe da wirklich ja Archive gewälzt. Wie war das damals mit der Mondlandung? Genau, welcher Staat investiert, wie viel, wer hat da oben die Macht und was wird da oben eigentlich alles gesteuert, von dem wir heute ja eigentlich im Alltag super wenig mitbekommen. Dabei bestimmt das, was da oben passiert, ja unseren Alltag. Und das hat mich schon fasziniert, aber ich habe selber überhaupt gar keine Bestreben, da oben zu landen.
Also wenn jetzt auch, sagen wir mal, in 10, 15, 20 Jahren ein Urlaub nach Australien gleichzusetzen ist mit dem Aufwand von einem Urlaub auf dem Mond, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, aber es wird ja vielleicht so in die Richtung zumindest gehen.
Irgendwann
dass wir
bestimmt.
Mal so Urlaub machen können, du wärst dann nicht dabei.
Nee, ich habe auch, also aktuell bin ich da, turnt mich komplett ab, muss ich sagen. Ich finde es auch, wir als Menschheit, wir sind sehr übergriffig, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Also wir sind gerade dabei, diesen Planeten hier zu zerstören und gehen dann daher, um da oben nach anderen Ressourcen, nach anderen Rohstoffen zu suchen und gehen davon aus, dass wir irgendwie einen Anspruch darauf haben. Und das geht ja nochmal über das Urlaubmachen dort hinaus. Und das finde ich falsch.
Stimme ich dir zu, aber wir werden das auch später dann besprechen mit unserem wunderbaren Gast. Es hat natürlich auch einen Einfluss auf den Klimawandel, wie wir im Weltall unterwegs sind. Negativ natürlich, wenn wir dort ganz viele Ressourcen verbrauchen. Aber gleichzeitig entsteht die meiste Forschung auch auf diesem Gebiet, natürlich übers Weltall. Das heißt, ich würde auf keinen Fall Weltraum verbieten. Das natürlich eh nicht. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich vielleicht ein bisschen gesondert darauf achten.
Total, ja. Nee, also da steckt total viel Forschungspotenzial drin. Ich setze auch mit einem Unternehmen zusammen mit dem Helmholtz-Institut ein Projekt um. Da geht es um die Frage, wie man Satellitenbilder in der Landwirtschaft nutzen kann, um eben genau zu erörtern, welche landwirtschaftlichen Flächen sind wie trocken. Und das eben auch gepaart mit Wetterradardaten, um eben Flächen klüger zu bewässern, gerade in Zeiten von Starkregenereignissen oder eben auch akuter Trockenheit. Also da steckt total viel Potenzial drin. Aber Landwirtschaft ist heute tatsächlich gar nicht so unser Thema. Wir tauchen heute ein in das Thema Sicherheitspolitik und haben dazu eine richtig spannende Gästin. Magst du sie mal vorstellen?
Sehr gerne. Wir haben heute im Gepäck Dr. Antje Nötzold. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der TU Chemnitz und eine der führenden deutschen Expertinnen für Machtpolitik im All. Sie erforscht, wie sich geopolitische Konflikte in den Weltraum verlagern und was das für unsere Sicherheit bedeutet. Sie ist Herausgeberin des Buchs Strategischer Wettbewerb im Weltraum, darüber werden wir heute auch noch sprechen. Und generell bringt sie Klartext in das Thema, was sonst ja oft in Technik versinkt und wo wir auch selber sagen, haben wir gar nicht so viel Ahnung. Aber wenn man das Buch liest, wenn man sich so ein bisschen auch ihre anderen Interviews, Podcasts anhört, hat man wirklich das Gefühl, sie weiß, wovon sie spricht und sie schafft es. Und das ist natürlich auch unser Ziel heute, das schön auch vereinfacht runterzubrechen. Und da habe ich richtig Vorfreude heute, richtig Lust darüber zu quatschen.
Aber bevor wir starten, möchten wir euch noch ganz schnell den offiziellen Partner dieser Folge vorstellen. Der Bundesnachrichtendienst sucht nämlich dringend Leute, die Deutschland, sicherer machen. Das passt zur heutigen Folge. Denn der Fachkräftemangel macht auch vor den deutschen Behörden keinen Halt und der BND sucht von der Chemikerin bis hin zum Dolmetscher ganz, ganz viele Leute. Und wer jetzt denkt, dass die nur so absolute Superbrains und hochintelligente Menschen wie zum Beispiel Edward Snowden haben wollen, irrt sich gewaltig. Denn tatsächlich könnt ihr euch auch sehr gut mit einem Realschulabschluss um eine Ausbildung bewerben. Es gibt beim BND zum Beispiel die Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Als spätere Bereichsschützer oder Schützerinnen kontrolliert ihr dann, wer aufs BND-Gelände kommt und was eingebracht werden darf. Oder ihr macht eine nachrichtendienstliche Ausbildung. Dabei sammelt ihr im Team bestimmte Daten. Zum Beispiel solche, die Informationen zu auffälligen Gruppen enthalten, die vielleicht irgendwas aushacken, um Deutschland zu schaden. Diese Daten bereitet ihr übersichtlich auf, um sie dann der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen dieser Ausbildung durchlauft ihr verschiedene Stationen, zum Beispiel die Observation, die Sicherheitsabteilung und ihr lernt auch sehr, sehr viel über internationale Politik insgesamt. Die nachrichtendienstliche Ausbildung ist allerdings nur eine von ganz vielen Möglichkeiten, um beim BND Karriere zu machen. Mit einem Abitur in der Tasche könnt ihr euch auch um ein duales Studium bewerben. Und auch wenn ihr jetzt beim Zuhören denkt, warum kriege ich das denn jetzt erst mit? Das hört sich ja nach einem ultra abwechslungsreichen Beruf an, aber mittlerweile habe ich was ganz anderes studiert und hänge in einem total langweiligen Job fest. Keine Sorge, beim BND könnt ihr auch als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin starten. Auf der Karriereseite des BNDs findet ihr weitere Informationen rund um die Stellenangebote und zum Bewerbungsprozess. Und jetzt starten wir. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dr. Antje Nötzold.
So, hallo Antje, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
Sehr schön. Wir steigen mal ein mit ein bisschen breiterem Einstieg. Ich habe mir überlegt, derzeit, wir erleben multiple Krisen. Kriege, Terrorismus, Klimawandel, soziale Ungleichheit, pipapo. Besonders junge Menschen fordern Gerechtigkeit, fordern den Fokus auf die relevanten Themen. Jetzt liest man in manchen Kommentarspalten zu relevanten Weltraummissionen, aber dann doch hin und wieder, hey, wir haben doch eigentlich genug Probleme, kümmert euch doch erstmal um die Erde, bevor ihr jetzt das All bereist und alles Mögliche erkunden wollt. In eurem Sammelband Strategischer Wettbewerb im Weltraum schreibt ihr ihr davon, dass der Weltraum und die weltraumbasierte Infrastruktur für moderne Gesellschaften überlebenswichtig sei. Kannst du vielleicht selbst mal in eigenen Worten erklären, warum uns eben die Raumfahrt und der Weltraum überhaupt etwas angeht und warum diese Punkte in der Zukunft vielleicht sogar noch deutlich mehr uns angehen sollten als bisher?
Und definitiv, also jeder von euch ist heute schon mehrfach in Berührung mit dem Weltraum gekommen, mit weltraumbasierten Fähigkeiten. Und da geht es nicht nur um die, die Navigationssysteme, Handy, Telekommunikation, Fernsehen, sondern es geht eben auch um Position Navigation and Timing, also hier quasi um die Koordination von Flugverkehr, von Schiffverkehr bis in öffentlichen Personennahverkehr. Es geht um Zeitsignale, also wenn ich Geld bezahlen möchte, mit EC-Karten bezahlen möchte oder ganz oldschool Geld abheben möchte am Bankautomaten, auch da brauche ich diese Zeitsignale. Ich brauche das beim Börsenhandel. Also es gibt ganz viele Sachen, die darüber funktionieren. Wir hast auch gesprochen über Klimadaten, Umweltschutz. Mhm. Auch da ganz viele von diesen Daten erheben wir über weltraumgestützte Systeme, also über 80% unserer Klimadaten, also der Beobachtungsdaten, wie ist mit der Eisschmelze, wie sieht es mit Bodenstrukturen aus, bekommen wir eben über satellitengestützte Systeme, auch wenn es um Katastrophenhilfe geht. Auch da haben wir sehr viel, dass wir über die Systeme funktionieren, bis hin, dass wir zunehmend auch Internet über Satellitensysteme sehen werden und damit eben auch in ja, bisher unerschlossenen Gegenden eben Zugang zu Weltraum und zu Internet und zu Datenverbindungen haben werden.
Super spannend. Wie sieht es denn aus, wenn ich mir das vorstelle? Es gibt wie viele Satelliten ungefähr im Weltraum? Kann man das sagen?
Genau. Ja, das kann man sagen. Wir haben zurzeit um die 11.000 aktive Satelliten im Weltraum. Mhm. Und ein paar spannende Fakten dazu vielleicht. Im Jahr 2010, also noch gar nicht so lange her, waren es nur 1.000 aktive Satelliten im Weltraum. Und wow. Das in 60 Jahren Raumfahrt. Und dann sieht man die Dynamik, die wir mittlerweile haben. Und Großteil dieser Dynamik ist eben auch auf Megakonstellationen zurückzuführen. Und gerade Starlink, dieses die Megakonstellation, Konstellation über 7000, über 7500 der aktiven Satelliten gehören zur Starlink Konstellation. Mhm. Und wenn wir uns die Dynamik anschauen, das heißt, wir reden hier nicht mehr von endlosen Weiten, sondern gerade im erdnahen Orbit wird es hier ganz schön eng, wenn mittlerweile um die 20 bis 50 Satelliten, neue Satelliten pro Woche gelauncht werden, also das heißt in den Weltraum geschossen werden. Sodass diese Dynamiken einfach enorm sind. Es wird vermutet oder berechnet, dass bis Ende des Jahrzehnts bis zu 70.000 Satelliten dazukommen. Also wenn wir alleine überlegen, dass das Starlink-System auf die 30.000 bis 40.000 Satelliten anwachsen soll. China plant 3 Megakonstellationen mit jeweils über 10.000 Satelliten. Die Amerikaner planen noch mit Starshield eine militärische Megakonstellation mit 1.000 Satelliten. Also das heißt, die Dynamik ist rasant.
Kann man denn da sagen, mehr ist mehr? Also hat auch die Person oder beziehungsweise das Land oder auch Elon Musk in dem Fall die meiste Macht, weil er am meisten Satelliten oben hat? Oder geht es da auch ja um Qualität statt Quantität?
Sowohl als auch. Also wir haben ja einen kleinen Exkurs. Ich habe von den vom erdnahen Orbit gesprochen. Hier unterscheidet man verschiedene Regionen von Orbits. Diese Megakonstellationen sind vor allem im sogenannten Low-Earth-Orbit von 200 bis 2000 Kilometer Höhe. Was wir aber auch haben, dann haben wir das Medium-Earth-Orbit. Das ist dann vor allem der Bereich, wo die Navigationssysteme sind, GPS, Galileo. Und wir haben aber das sogenannte geostationäre Orbit bei knapp 36.000 Kilometern über der Erde. Und Satelliten, die da sind, die bleiben quasi, die rotieren mit der Erde, die sind genau in derselben Geschwindigkeit und bleiben quasi immer über demselben Punkt. Und jetzt müssen wir unterscheiden, je höher man ist, umso größere Gebiete kann man natürlich auch abdecken. Das heißt, Sie können mit einem geostationären Orbit kann man größere Gebiete abdecken. Wenn Sie, je weiter Sie runtergehen ins Low-Earth-Orbit, umso mehr Satelliten brauchen sie eben auch, um diese permanente Abdeckung zu erreichen, die ja SpaceX und Starlink hat. Problem ist, dass sie dann, oder bei den geostationären Orbit, das dauert halt einfach länger. Das Signal dauert länger, bis die Erde erreicht. Die Bandbreiten sind geringer, also von der Übertragung her. Und deswegen, ja, man kann qualitativ sehr hochwertige Satelliten im geostationären Orbit haben, auch große. Aber auch diese Megakonstellationen bieten natürlich eine größere Abdeckung, eine schnellere Geschwindigkeit. Die arbeiten ja, die kommunizieren ja auch untereinander, geben das Signal weiter. Also das heißt, die Dominanz von Starlink ist schon da, aber weniger nur über, also nicht nur über die Masse. Es gibt ja auch andere Konstellationen, die eben Satellitenkommunikation anbieten. Aber natürlich, die Masse ist einfach die Dominanz, die Marktdominanz, weil er einfach wirklich die weltweite Abdeckung hat und mit der Höhe, die er hat, eben auch große Datengeschwindigkeiten erreicht.
Ja, ich habe tatsächlich eine eigene Geschichte zu Starlink. Und zwar, ich habe im Sommer, entweder was 2021 oder 2022, ich weiß nicht, wann sie hochgeschossen wurden, aber da wurden sie gerade in der Nacht hochgeschossen ins Weltall. Und ich habe eine Nachricht bekommen aufs Handy, dass ich war in Konstanz, wenn ich jetzt rausgehe, wir haben keine Wolken, dann würde ich die sehen. Und dann sind wir rausgegangen, die ganze Freundesgruppe, standen so 10 auf der Straße draußen im Sommer, nachts um 1, 2 Uhr, glaube ich, und haben da wirklich diese ganze Kette an Satelliten hochziehen sehen. Das sah ziemlich beeindruckend aus, habe mich ein bisschen erinnert an einen Weihnachtsfilm, wo die Rentiere am Horizont entlang flitzen. Aber es sah wirklich beeindruckend aus. Aber wie du selber schon sagst, es sind auch extrem viele. Wie sieht es denn aus, mal breiter gesprochen, welche Player, welche Akteure gibt es denn überhaupt im All? Du hast gerade gesagt, Elon Musk, Starlink hat eine große Rolle. Wie kann man sich denn sonst das Machtgefüge so als Laie mal vorstellen?
Na, zum einen muss man vorstellen, also wir haben hauptsächlich bisher waren Staaten im Weltraum aktiv, ja, mit nationalen Raumfahrtprogrammen, Raumfahrtagenturen. Wir haben mittlerweile, auch da ist eine große Dynamik drin, der Weltraum wird immer internationaler. Wir haben mittlerweile um die 80 Staaten, die eigene Weltraumprogramme, eigene Weltraumagenturen haben. Das heißt, entweder aktiv sind oder aktiv werden wollen in den Bereichen mit eigenen Systemen, eigenen Satelliten. Und dann haben wir natürlich eine Hand, so ungefähr 12 Staaten, die eigene Launching-Fähigkeiten haben, also die selber in der Lage sind, mit Raketen, mit Startbasen eben Objekte in den Weltraum zu bringen. Und dann sprechen wir auch noch von den sogenannten Weltraum-Großmächten. Das sind die eben über das gesamte Spektrum an autonomen Fähigkeiten verfügen. Und da haben wir 6, da haben wir die USA, da haben wir Russland, dann haben wir Europa als gemeinsam mit der ESA, European Space Agency, wir haben Japan, wir haben und vor allem China und Indien, die in den letzten 20 Jahren hier sehr stark nachgezogen haben. Und das sind dann diejenigen, die eben das ganz breite Spektrum beherrschen an den Bereichen. Hinzu kommen oder sind jetzt hinzugekommen auch noch kommerzielle Akteure. Man muss sehen, gerade mit den Entwicklungen von SpaceX, mit den Entwicklungen der wiederverwertbaren Raketen, hat es SpaceX geschafft, die sogenannten Transportkosten, die Payload-Kosten massiv zu reduzieren. Also wir haben mit diesen wiederverwertbaren Raketen in Reduktion gehabt der Payload-Kosten um die 90%. Ja, zu den Systemen, die wir vorher hatten. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass es eben attraktiv wurde, auch für Unternehmen, eigene Businesslösungen anzubieten. Also nicht zu sagen, es gab immer kommerzielle Akteure, die haben quasi im staatlichen Auftrag bestimmte Sachen gebaut, die eben die Raumfahrtagenturen vorher nachgefragt haben. Und jetzt haben sich eben eigene Unternehmen gegründet im sogenannten New Space Sektor, die selbst Dienste anbieten. Ja, und das als kommerzielle Dienste anbieten, wo man sich dann eben beispielsweise sein Satellitenbild kaufen kann. Und die kommen auch noch mit hinzu und das sind auch neue Akteure, die im Weltraum aktiv werden, mit eigenen Interessen auch.
Jetzt wollen wir ja heute mit dir über Sicherheitspolitik sprechen. Welche Sicherheitsgefahr geht denn von dieser Kommerzialisierung des Weltraums aus? Also wir sehen das ja schon auf der Erde, dass wenn gewisse Personen, unter anderem so ein Elon Musk, zu viel Macht haben, dass daraus eben auch so eine gewisse Gefahr entstehen kann. Ist das im Weltraum dasselbe, beziehungsweise was könnte denn da ganz konkret passieren?
Zum einen ist es natürlich weniger die Gefahr des kommerziellen Akteurs an sich. Also wir haben ja sehr viele kommerzielle Akteure. Was wir jetzt hier sehen, was eben gerade auch immer wieder den Blickwinkel auf Elon Musk bringt, ist, dass er natürlich mit Starlink und SpaceX eben, die ja auch die größten Teil der Raketen launchen, eben sehr dominant ist und dass er halt nicht eine normale Aktiengesellschaft hat, sonst ist halt eine One-Man-Show, dieses ganze Unternehmen. Also er entscheidet quasi als Gründer, als CEO. Also das ist halt der Punkt, der es hier ein bisschen brisant macht, würde ich an der Stelle sagen, auch weil er natürlich von seiner Persönlichkeit her und von seinen Einstellungen durchaus auch an der einen oder anderen Stelle hinterfragt werden kann. Andererseits müssen wir sagen, dass natürlich diese Kommerzialisierung auch dazu beigetragen hat, dass natürlich jetzt auch andere Akteure, die vorher eben keine Weltraumfähigkeiten hatten, auf einmal in der Lage sind, diese zu nutzen. Und das haben wir ganz massiv gesehen beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Hier spricht man eben auch vom First Commercial Space War, also vom ersten kommerziellen Weltraumkrieg oder Krieg im Weltraum wäre falsch an der Stelle noch, weil es eben der Ukraine, die vorher über keine eigenen Weltraumfähigkeiten verfügt hat, gelungen ist, über kommerzielle Systeme das auszugleichen gegen eine noch immer Weltraumgroßmacht Russland. Also man hat eben die ganzen Satellitenkommunikationssachen über Starlink ausgleichen können. Man hat Erdaufklärungsdaten ausgleichen können über kommerzielle Systeme. Das heißt, viele Sachen, die bisher rein Geheimdiensten vorbehalten waren, sind eben jetzt zugänglich. Übrigens auch Journalisten zugänglich. Also auch, falls man die Bilder gesehen hat, wie eben dieser Konvoi stecken blieb und nicht vorwärts kam. Bilder von dem, was in Butscha passiert ist, wo man eben gesehen hat, wann welche Personen eben dann Tote auf den Straßen lagen. Und das sind Sachen, die den Weltraum und die Dienste zugänglicher machen durch die Kommerzialisierung.
Ja. Vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz zur Einordnung für Leute, die es nicht mehr auf dem Zettel haben. Die russische Invasion, die du gerade angesprochen hast, der Ukraine begann quasi im Weltraum. Eine Stunde vor dem Angriff auf der Erde wurde ein Satellit gestört, der die ukrainische Kommunikation zwischen Militär und Regierung umsetzt, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Und Starlink ist damals eben eingesprungen und Elon Musk war quasi so der Retter in der Not, wenn man es so formulieren möchte.
Ne? Genau, also es waren Satellitensystem, es waren schon einzelne Satelliten, es waren Hackerangriffe auf das System. Und das ist eine Möglichkeit, wie man auf Satelliten Zugang haben kann. Also auch diese Systeme stehen im Fokus, diese sind verwundbar, weil sie eben so strategisch bedeutend, militärisch bedeutsam sind. Und ja, es wird ja auch die Ukraine sieht das nicht unkritisch, also Starlink ist jetzt nicht unkritisch in dem, wie sie eben drauf zugreifen können, aber es hat natürlich die Kommunikation ermöglicht. Also selbst gibt es Zitate von ukrainischen Regierungsvertretern, die eben sagen, Starlink war das Lifeblood, also das Lebensblut, ne, der Ukraine, weshalb es, was sie auch ermöglicht hat, zu kommunizieren und auch generell mit dem cleveren Nutzen von Systemen in Kombination mit Drohnen und mit Zielerfassung hat man hier viel stärker Kriegsführung in Echtzeit machen können. Also von Aufklärung eines Angriffsziels bis zur Zerstörung gibt es Daten, die sagen, die Zeiten gehen von 20 Minuten auf eine Minute runter durch diese Systeme. Also man kann eben Kriegsführung in Echtzeit machen. Wir werden sowieso durch diese Systeme zukünftig ein hochtransparentes Gefechtsfeld haben, weil man eben in der Lage sein wird, das alles in Echtzeit aufzuklären und auch zu kommunizieren. Das sind eben Systeme, die hier mit reinspielen.
Mhm. Jetzt haben wir auch schon angesprochen, Starlink und die Rolle Elon Musks. Wenn wir mal kurz noch dabei bleiben, Starlink schützt die Ukraine immer noch. Das ist tatsächlich gerade auch immer noch der Fall. Jetzt haben wir aber auch einen amerikanischen Präsidenten, der zumindest auch wieder damit liebäugelt, ja auch Wladimir Putin zu unterstützen oder zumindest da eindeutig in Dialog zu gehen, was auch kritisch gesehen wird. Wir haben diese berühmte Szene gehabt im Weißen Haus, im Oval Office von Wladimir Zelensky mit Donald Trump und der Regierung. Jetzt ist doch die Frage, Starlink schützt die Ukraine noch immer, aber wie lange ist das denn noch der Fall? Und was wären denn die Folgen, wenn hier die Unterstützung abbricht? Ist man darauf gerade vorbereitet?
Zum einen ja, es dient dem Schutz der Ukraine und der Verteidigung der Ukraine. Auch hier muss man sagen, deswegen meinte ich es nicht unkritisch, weil wir auch gesehen haben, dass natürlich Starlink Geofencing betreibt. Also Starlink entscheidet selbst, in welchen Bereichen es zugänglich ist oder nicht. Und was wir gesehen haben, ist, dass Starlink nie auf der Krim verfügbar war, nie in den von Russland besetzten Gebieten verfügbar ist. Also der Zugriff auf Starlink endet 5 Kilometer vor der Front. Das heißt, in neu eroberten Gebieten können sie Starlink auch nicht nutzen. Das heißt, diese Bereiche gab es schon immer. Auch ganz im, ich glaube, es war 2022, wo Elon Musk auch mal einen eigenen Friedensvertrag vorgelegt hat, der auch sehr stark russischen Interessen widergespiegelt hat. Das heißt, man hatte immer schon Sorge, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Trotzdem, es gibt Alternativen. Also wir haben ja auch staatliche Alternativen, also europäische Staaten, die Fähigkeiten haben, Satellitenkommunikationsfähigkeiten, die teilweise jetzt schon der Ukraine zur Verfügung stehen. Wir haben die OneWeb-Konstellation, die eben auch europäisch aufgebaut wurde, die Briten dann übernommen haben, als das Unternehmen gescheitert ist. Die ist nicht so leistungsfähig. Also die kann die Sachen teilweise ersetzen. Also zum einen sind es weniger Satelliten, sie sind in einer höheren Ebene. Das heißt, sie sind auch langsamer und haben auch nicht diese Abdeckung, diese Geschwindigkeit letzten Endes. Also es gibt Alternativen, aber wirklich, wenn es komplett abgeschalten wird, wäre es sehr, sehr schwierig für die Ukraine, das vor allen Dingen in dem Umfang zu kompensieren.
Mhm. Spannend. Wie muss man sich denn dieses europäische Gefüge vorstellen? Du hast gerade angesprochen, die ESA, also quasi die EU-Agentur im Weltraum, würde ich es mal ganz salopp beschreiben. Die Briten sind aber auch noch dabei, habe ich das richtig verstanden?
Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Also die ESA gehört nicht zur Europäischen Union. Die ESA ist eine eigene internationale Organisation. Es ist ist quasi die Raumfahrtagentur von mittlerweile 23 europäischen Staaten. Das heißt, wir haben hier Staaten drin, die nicht in der EU sind. Wir haben aber auch EU-Mitglieder, die nicht in der ESA drin sind. Also wie immer in Europa, wir haben es ein bisschen komplex. Es gibt aber noch die EUSPA und die EUSPA ist dann die European Space Agency. Also das ist dann wieder das EU-Programm letzten Endes, die Agentur, die zur EU, zur Europäischen Union gehört. Das sind verschiedene Akteure, die arbeiten auch zusammen. Und natürlich ist auch die ESA dafür zuständig, europäische Systeme dann halt aufzubauen und zu betreiben. Also wir haben ja beispielsweise, wir sprechen viel über, wenn wir über GPS sprechen oder wenn wir über Position, Navigation and Timing sprechen, sprechen wir eigentlich synonym, benutzen wir GPS, aber das ist das amerikanische System, das erste, was aufgebaut wurde. Wir haben mittlerweile ein europäisches, Galileo nennt sich das, das ist auch abdeckungs-, ist sogar leistungsfähiger in einzelnen Bereichen wie GPS. Die Chinesen haben übrigens auch ein eigenes, Beidou, was auch eine weltweite Abdeckung hat. Das Russische ist nicht mehr ganz so, die Russen nutzen teilweise auch GPS-Empfänger, aber also wir haben eigene Systeme, wir haben auch ein sehr gutes Erdbeobachtungssystem, Copernicus. Woran es uns mangelt, ist eben bisher ein EU-übergreifendes Satellitenkommunikationssystem. Das soll eben dann IRIS² bieten, was jetzt wieder einen Schub bekommen hat, was aber frühestens 2030 einsatzfähig sein soll. Also wir sehen, wir haben jetzt hier eine strategische Lücke, kann man sagen, wo wir eben kein einheitliches europäisches Satellitenkommunikationssystem haben. Man versucht das jetzt mit Programmen GovSat, indem man eben die Sachen bündelt, die aktuell in einzelnen Nationalstaaten da sind. Aber das ist unsere große strategische Lücke, wo auch dann teilweise gefragt wird, wie schließen wir die? Also müssen wir nicht, war die Diskussion, ob Italien sich halt beispielsweise SpaceX, also Starlink-Dienste einkauft. Das ist eben ein Teil, wo wir halt gerade in Europa eine Lücke haben.
Auf der Erde haben wir relativ große Rivalitäten, beispielsweise die USA und China. Spiegelt sich das auch im Weltraum wider und ist da die Europäische Union, sind da die europäischen Staaten auch in der Rolle da dazwischen so ein bisschen gefangen, wie wir es auch auf der Erde gerade sehen, oder wie würdest du es da beschreiben?
Also diese Systemrivalität, die findet auch im Weltraum statt. Die wird im Weltraum, wird auch bewusst ausgetragen, weil ein Großteil des Systemkonflikts in der Rivalität wird über Technologien ausgetragen. Und das wird die Währung sein der Systemrivalität. Und Technologien haben wir ja schon am Anfang gesehen mit dem, was wir alles machen, ist ein Großteil eben auch weltraumbasierte Technologien. Das wird sich nochmal verstärken, also auch mit Internet der Dinge und mit AI, also mit künstlicher Intelligenz, mit Quanten. Das heißt, sind alles Bereiche, die hier mit dazukommen. Und das ist weltraumlich. Das heißt, wir haben schon die Rivalität im Weltraum. Wir haben ein zweites Wettrennen zum Mond, das sogenannte Second Space Race. Und hier wird es aber nicht nur darum gehen, wer den nächsten Schritt auf den Mond setzt. Das ist ein Astronaut oder ein Taikonaut sozusagen. Sondern das wird wirklich diesmal nur der allererste Schritt sein. Sondern hier geht es darum, dann eben das ganze Mondumfeld, das sogenannte cislunare Umfeld eben auch zu erschließen. Das wird eine ganze Mondwirtschaft geben. Und wir haben auch schon einen veritablen Rüstungswettlauf im Weltraum. Also hier geht es nicht darum, oder was sind denn dann Waffen im Weltraum, kann man fragen. Das sind die sogenannten Counterspace-Fähigkeiten. Und hier geht es darum, das sind Fähigkeiten, mit denen man eben die Weltraumsysteme der anderen in ihrer Funktion stören, permanent, dauerhaft oder sogar zerstören können. Und es geht von der klassischen Rakete bis zur Nuklearexplosion im Weltraum. Es geht aber auch über Laser, über elektromagnetische Signale. Es geht darum, dass ich in die Datenübertragung reingehe. Also wir hatten ja über den Viasat, diesen Hack gesprochen. Das GPS-Signal ist über großen Teilen Osteuropas, des Ostseeraums seit 2022 fast permanent gestört, ne? Was auch zu Ausfällen im zivilen Flugverkehr geführt hat, Problematik in der Schiffnavigation. Das heißt, die Sachen passieren schon längst. Und es wird auch gerade die USA und China, zurückgehend Russland, aber auch noch ein bisschen, rüsten eben auch ihre eigenen Fähigkeiten auf und zeigen eben, was sie können oder nicht können. Das geht hin von dazu, dass bisher auch eigene Satelliten schon mit bodengestützten Raketen abgeschossen wurden, sogenannte Assad-Tests. Also der letzte hat Russland im November 2021 einen eigenen alten Satelliten abgeschossen, was dann riesige Mengen von Weltraumschrott verursacht, also Teilchen, die mit mehreren Kilometern pro Sekunde, also ungefähr um die 8 Kilometer pro Sekunde fliegen die im Low Earth Orbit durch die Gegend fliegen. Und dann muss man sich vorstellen, dass so ein kleines Teilchen, was einen Zentimeter Größe hat, hat die Wirkung von einer Handgranate, wenn das irgendwo anders drauf trifft. Und das ist eben da geflogen und beispielsweise auch durch die, da musste mehrfach die ISS, also die Internationale Space Station, wurde mehrfach in Alarmbereitschaft versetzt, weil nicht klar war, ob die quasi in diese Debris-Wolke, in diese Schrottwolke hineinkommt. Und was dann passiert, muss man sich bloß mal die Eingangsszene im Film Gravity anschauen, die ist so real, außer dass man die Teilchen nicht kommen sieht, weil sie quasi schneller sind, als man sie sehen würde.
Jetzt hast du so viel angesprochen, was wir theoretisch aufgreifen können. Weltraumschrott, zweites Rennen auf den Mond. Ich weiß gar nicht, wo gehen wir jetzt rein? Lass uns vielleicht mal beim zweiten Rennen auf dem Mond starten. Da sind die USA und China ganz, ganz interessiert daran. Ich glaube, es geht um die Südpolregion des Mondes, dort eine dauerhafte Mondstation aufzubauen und eben Ressourcen, im Zweifel eben auch Rohstoffe, da fällt immer wieder der Begriff Space Mining, abzubauen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen weiter reingehen, also von was für Rohstoffen oder von was für Ressourcen sprechen wir überhaupt und wie realistisch ist das Ganze? Das muss doch alles auch irgendwie auf die Erde kommen. Ist das nicht irgendwie alles so ein bisschen Science-Fiction-mäßig und ein bisschen zu wild gedacht?
Ja, also Space Mining ist definitiv was, wo man denkt, es ist total abgespaced. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir müssen da verschiedene Bereiche unterscheiden. Also bleiben wir erstmal beim Mond. Ja, alle zielen auf die Südpolregion des Mondes, also alle, die diese Programme haben. Warum? Also der Mond ist theoretisch relativ groß, die Oberfläche ein bisschen mehr wie Afrika. Also könnte man sagen, ja, ist ja genug Platz für alle da. Also warum wollen wir da überhaupt eine Rivalität haben? Jetzt hat man natürlich hier sehr lange Tag- und Nachtzeiten auf dem Mond, das was auch Temperaturunterschiede bedingt. Und man muss natürlich auch irgendwie Energie produzieren. Das heißt, man braucht eben auch den Zugang zu mit Solarpanelen zur Sonne. Deswegen zielt ziemlich viel auf diese Südregion. Also einmal von der Lokalität her. Zum anderen wird in der Südregion Wasser vermutet. Und Helium-3. Und das sind die Stoffe, die man braucht, um quasi dann diese Energie zu erzeugen und so eine Mondstation, so eine Forschungsstation eben auch am Leben zu erhalten. Das heißt, am Mond, auf dem Mond wird es vor allen Dingen darum gehen, eben diese Station selber zu versorgen und aber mit Helium-3 gegebenenfalls eben auch Treibstoff zu produzieren, weil man natürlich auch diese Mondstationen als Ausgangspunkt nehmen kann, um dann in das weitere, den weiteren Weltraum Deep Space vorzudringen. Also das könnte eben auch einen Ausgangspunkt für Mars-Missionen bilden, weil natürlich die Gravitationskraft, die man auf dem Mond überwinden muss, wesentlich geringer wie auf der Erde ist. Man würde halt allein durch den Start schon beim Start schon riesige Mengen Treibstoff sparen. Unterscheiden, weil es gibt eben auch noch Space Mining, wo es dann um Asteroiden geht, wo man dann eben Rohstoffe von Asteroiden abbauen will. Da gibt es verschiedene Asteroidengürtel, die auch da betrachtet werden. Und das klingt jetzt wirklich krass, wenn wir überhaupt zu diesem Asteroid fliegen und das abbauen und dann wieder zurückfliegen. Es gibt aber Berechnungen, die sagen, dass so ein einziger Asteroid, also der besonders lukrativ ist, glaube ich, das Mehrfache der Jahresleistung Wirtschaftskraft von der USA betreffen wird, wenn man dann eben abbaut. Also das heißt, die Ressourcen, die da sind, das sind ja wirklich Platin oder andere kritische Rohstoffe, die hier eben teuer sind, die selten sind. Das heißt, es wird sicherlich weiter im Blick behalten werden. Ich sage nicht, dass das Asteroidenbergbau eben wirklich zeitnah kommt. Ich denke, mittelfristig ist das was man nicht ausschließen sollte. Der Aufbau der permanenten Mondstation, das ist sowohl von den USA wie von den Chinesen für die 2030er Jahre geplant. Also die Chinesen planen auf Mitte der 2030er Jahre.
Okay, jetzt sind wir tatsächlich im Science-Fiction-Sprech drin, aber ich würde gerne dabei bleiben. Ich finde es sehr interessant. Asteroidenabbau bedeutet das, wenn ich jetzt an Interstellar denke, ich muss die Geschwindigkeit annehmen des Ursprungskörpers, also der Asteroiden müsste dann mitfliegen mit dem Asteroiden, um ihn dann abzubauen. Und wie könnte ich mir das vorstellen?
Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin keine Astrophysikerin. Also.
Kein Problem. Das ist auch total fair zu sagen. Ich
weiß. Aber also sicherlich muss man auf dem Asteroiden erstmal landen und wird sicherlich mitfliegen. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt mir dazu abgespaced, wie das funktioniert.
Das ist ja wahrscheinlich auch noch gar nicht erforscht in dem Sinne. Also auch die AstrophysikerInnen, die haben wahrscheinlich auch noch keinen richtigen Plan, wie sie da vorgehen würden. Aber jetzt weiß ich, du bist auch keine Historikerin, aber ich frage mich halt, haben wir aus der Geschichte nicht gelernt? Ist es nicht total übergriffig, dass wir hier den Planeten, also die Erde erstmal verschrotten und hier die Klimakrise heraufbeschwören und die Ressourcen, die wir eben hier auf dieser Erde haben, eben nicht nachhaltig nutzen und jetzt haben wir dieses ganz krasse Selbstverständnis, ins All zu fliegen und uns da eben auch nochmal zu bedienen?
Ja, ich glaube, das ist einfach das, der Blickwinkel der Menschheit. Also ich meine, wir haben es ja auch auf der Erde, es ist ja nicht so, dass wir jetzt auf der Erde dann nicht auch schon Konflikte hätten, Tiefseebergbau beispielsweise, also auch da geht es ja um Ressourcen. Das ist allerdings, das haben wir geschafft, stärker zu reglementieren. Also wir reden ja beim Weltraum und bei dem auch beim Tiefsee über staatsfreie Räume, sogenannte Global Commons. Das heißt, auf der Erde ist es ja so, dass die staatlichen Gebiete, die hat ein Staat Souveränität, das heißt, er kann alles, was auf seinem Staatsgebiet ist, auch unter der Erde und im Luftraum. Ist seine Souveränität, entscheidet er über die Nutzung. Übrigens auch ein Punkt, deswegen die Abgrenzung von Luftraum zu Weltraum. Deswegen Weltraum ist auch eine Möglichkeit, wo jeder das Gebiet des anderen überfliegen kann. Das macht es ja auch so besonders im Gegensatz zum Luftraum. Das heißt, und diese staatsfreien Räume muss man sich quasi alle Staaten oder die internationale Gemeinschaft darauf einigen. Mhm. Beim Tiefsee haben wir das. Wir haben den UNCLOS-Vertrag, die Odyssey, wo man eben dann eine International Seabed Authority, also eine Organisation gegründet hat, die dafür zuständig ist, das zu reglementieren, wer wann wo was abbauen darf. Mhm. Das haben wir beim Weltraum nicht. Was wir beim Weltraum haben, das zentrale völkerrechtliche Vertragswerk für den Weltraum ist der sogenannte Weltraumvertrag oder Outer Space Treaty. Und das könnte ich euch zwar mal raten lassen, von wann der ist, aber ich sag's euch, das ist von 1967. Also das ist mitten im ersten Space Race entstanden. Und das ist noch immer der zentrale Vertrag mit den zentralen grundlegenden Prinzipien, ja, was Staaten im Weltraum dürfen oder auch nicht. Und einer davon ist eben ein Nicht-Aneignungsverbot. Staaten dürfen sich den Sachen im Weltraum nicht aneignen, sowohl Raum letzten Endes, also auch Orbits-Sachen oder auch Himmelskörper. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wie sieht es denn da aber aus mit Weltraumbergbau? Das hat man versucht, später nochmal näher zu regeln im sogenannten Mondvertrag von den 70er Jahren. Den hat dann aber kaum noch jemand ratifiziert. Also die bemannte Mondfahrt ist 72 beendet. Der Mondvertrag von 79, den hatten mal 12 Staaten ratifiziert. Saudi-Arabien ist ausgetreten und keine von den großen raumfahrenden Nationen hat diesen Mondvertrag ratifiziert. Im Mondvertrag wäre genau das eine ähnliche Regelung drin, wie wir sie für den Tiefsee haben. Also es ist quasi Weltraum oder Bergbau, Abbau von Ressourcen. Der Mondvertrag, der übrigens nicht nur auf den Mond, sondern für alle Himmelskörper zählt, würde auch hier, müsste geregelt werden über genau so eine internationale Organisation, die entsprechend gegründet wird. Und das ist aber nicht ratifiziert worden. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo eben, wir haben über die Systemrivalität gesprochen, wo eben auch keine Einigungen derzeit erzielt wird in den Gremien, die es ja gibt, die sich mit Exploration und technischen, rechtlichen Fragen im Weltraum beschäftigen.
Sehr interessant. Jetzt hast du von dem Aneignungsverbot gesprochen, aber es gibt ja kein wirkliches Einnehmverbot, oder? Also, dass ich, wenn ich Milliardär bin, Lust drauf habe, ins All zu gehen, steht mir relativ wenig im Wege, oder?
Der Zugang zum Weltraum ist frei für alle. Also das ist auch ein Teil im Prinzip, dass man eben freies Zugang zum Weltraum hat, ein Nutzungsrecht für Exploration und Forschung. Das haben wir halt auch mit drin. Das heißt, ja, das ist auf jeden Fall mit drin. Die Reglementierung wird hier aber den Staaten überlassen. Das ist ein Punkt, der auch mit drin ist, der vielleicht für den Zeitraum, wo der Vertrag geschlossen wurde, vielleicht auch recht weitsichtig war. Und zwar wird es eben Staaten überlassen, die Aktivitäten ihrer kommerziellen oder privaten Akteure im Weltraum zu reglementieren. Das heißt, für SpaceX, für Elon Musk ist eben die USA zuständig und mit ihrer Gesetzgebung. Das heißt, sie kann ja auch entscheiden, wann eben welche Raketen eben starten, wenn sie Startrechte vergibt, welche Standards die erfüllen müssen. Deswegen gibt es in vielen Ländern sogenannte Weltraumgesetze, was wir in Deutschland nicht haben. Es hatten zwei Koalitionsregierungen, die letzten zwei schon zwar im Koalitionsvertrag eins setzen zu wollen. Die EU diskutiert über ein Space Law, was auch schon letztes Jahr kommen sollte. Darin kann man dann bestimmte Sachen auch reglementieren, auch Grundstandards für Satelliten beispielsweise, dass die bestimmte Sicherheitsvorschriften erfüllen, dass die eben sicher sind, dass die nicht explodieren, was im Weltraum ja auch passiert und Schrott erzeugt. Also das sind Sachen, wo der Staat eben das reglementieren kann, aber das wird halt den Staaten überlassen. Und die USA haben beispielsweise auch als die ersten, mittlerweile haben es mehrere gemacht, 2015, ein Gesetz herausgebracht, was es ihren Firmen erlaubt, auch Rohstoffe, Ressourcen im Weltraum zu nutzen und abzubauen. Das haben sie halt für ihre Firmen erlassen. Mittlerweile haben das auch andere Länder haben danach gezogen.
Jetzt hast du gerade schon wieder das Wort Weltraumschrott gesagt. Welche Verantwortlichkeiten gibt es denn da? Oder beziehungsweise generell erstmal die Frage, kann es sein, dass der Weltraum irgendwann voll ist, was Schrott angeht? Ich meine, wir sehen das ja auch hier auf der Erde, was unsere Weltmeere betrifft, dass da eben auch extrem viel Müll drin landet und irgendwie ist niemand dafür verantwortlich, doof gesagt, sobald es da einmal drin rumschwimmt. Und genauso ist es ja eigentlich auch im Weltraum, wenn dann da halt ein bisschen Müll rumschwebt, dann ist das halt so. Aber was sind denn die Folgen von Weltraumschrott, wenn da einfach auch zu viel hochgeschossen wird?
Also wir haben ja den Weltraumvertrag, da steht allerdings nichts darüber drin. Also gut, es steht was drin, dass Staaten eben für Schäden ihrer Weltraumaktivitäten haften. Also das ist ja schon passiert, wenn manchmal doch Sachen, die eben wieder in den Orbit kommen, die eben nicht komplett verglühen, wenn die irgendwo einschlagen, das hat zum Glück noch nie Menschenleben gekostet, dass dann, wenn nachgewiesen wird, von welchen Staaten, welchen Satelliten das kommt oder System, dass man dann haften muss. Okay. Es ist allerdings nicht geregelt, wie mit Weltraumschrott umgegangen wird. Und das ist dem geschuldet, wie diese Dynamik, die wir jetzt haben. Ne? Also wenn wir überlegen, von 2050er Jahren den ersten Satelliten bis 2010, 1000 aktive Satelliten, das ist jetzt nicht die Masse, auch in Raumfahrtstarts. Und wir haben eben auch erst seit kurzem diese wiederverwertbaren Raketen, also wo eben die Unterstufen, die Booster eben wieder, das total krass aussieht, ne? Wieder landen, wieder zurückkommen. Die klassische Rakete, die klassische Raumfahrt, die eben aus diesen verschiedenen Teilen besteht, hat eben dazu geführt, dass vor allen Dingen die Oberstufen, die sind einfach im Weltraum geblieben. Ja, man hat sich auch nicht drum gekümmert, weil man ist davon ausgegangen, es ist eben Platz da oben, ne? Endless Sky, also das ist halt, da haben wir die paar Raketen, die wir pro Jahr starten, da haben wir einfach Platz, das bleibt einfach oben. Und Weltraumschrott, ja, wir haben sehr, sehr viel Weltraumschrott, also vor allen Dingen auch wieder im Low Earth Orbit, weil da die meisten Konstellationen sind, auch die bemannte Raumfahrt geht aus die Mondmission dahin. Und also das Ganze beobachten wir nur von der Erde und wir können durchschnittlich nur Teile tracken, die größer wie eine Faust sind, also mindestens 10 cm im Durchmesser. Davon haben wir neuesten Zahlen von März 25 knapp 40.000 erfasste Teilchen, die Größe haben ab 10 cm und das geht dann bis zur Größe von Schulbussen. Ja, also wenn wir eben diese Raketenstufen, abgebrannten Raketenstufen uns anschauen. Ich habe mal ein ganz tolles Bild irgendwo gelesen. Diese abgebrannten Raketenstufen, die fliegen halt durchs Weltraum mit Kilometern pro Sekunde, ohne Bremsen und ohne Lenkrad. Ungefähr. Also das heißt, und das sind die Sachen, die wir tracken können. Ich hatte vorhin über die Teilchen gesprochen, die 1 cm Teilchen mit der Wirkung einer Handgranate. Davon haben wir nur rechnerisch geschätzt um die 1 Million Teile zwischen 1 und 10 cm Größe und dann nochmal 130 Millionen Teile zwischen 1 mm und 1 cm. Die auch schon, die dann vielleicht keinen Satelliten zerstören können, aber die natürlich auch Schäden verursachen und die wir auch gar nicht tracken können. Das heißt, wir haben da wirklich schon ein Verkehrsproblem. Man spricht auch von Space Traffic Management, was es eben notwendig machen muss, auch zu schauen, wie sind die Regeln da oben. Ne? Wer weicht aus? Auch das ist nicht geklärt letzten Endes. Und wie erfassen wir diese Systeme eben auch? Jetzt hast du gesagt, haben wir nicht irgendwann zu viel schon oben? Ja, es wird schon echt schwierig. Ich habe mal gelesen, dass die Starlink-Konstellation, ja, die eben auch in einem sehr, sehr vollen Orbit ist, auch was Weltraumschrott betrifft, müsste wohl jeder Satellit pro Tag durchschnittlich über 200 Ausweichmanöver fahren. Und das vor allen Dingen auch für Weltraumschrott an der Stelle. Und natürlich kommt noch mit hinzu, wir haben ja immer mehr und auch das verursacht natürlich immer mehr Kollisionen, unbeabsichtigte Kollisionen. Und hier spricht man davon, die Gefahr eines sogenannten Kessler-Syndroms. Das hat ein amerikanischer Physiker mal aufgestellt, zu sagen, okay, wenn halt jetzt diese Kollisionen es gibt und dann Kollisionswolken und diese Teile sich ja auch wieder vermehren, dass wir irgendwann ein exponentielles Wachstum haben, dass wir irgendwann in eine Entwicklung kommen, wo wir das gar nicht mehr aufhalten können. Wo eben dann ganze Orbits unbrauchbar gemacht werden, weil eben da so viel Weltraumschrott rumfliegt, dass da einfach kein Platz mehr ist. Man da nicht mehr durchkommt, dass die Satelliten da nicht mehr operieren können. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja, wir sind vielleicht schon am Beginn des Kessler-Syndroms. Man weiß ja nie, man steigt ja dann sehr exponentiell an, was wir eben auch bei den Pandemiekurven gelernt haben. Und das ist halt ein Punkt, wo mittlerweile auch viele versucht werden, Richtlinien aufzustellen, sowohl von den UN-Gremien, mittlerweile auch beispielsweise die ESA, CO-Debris-Charta, wo sich Unternehmen auch selbst verpflichten, möglichst wenig Weltraumschrott zu erzeugen, weil es natürlich auch in ihrem Interesse ist, dass ihre Systeme da oben halt sicher sind, ne, und nicht keinen Schaden nehmen.
Jetzt Jetzt haben wir ganz viel über Technik gesprochen. Ich würde mal noch kurz auf die menschliche Perspektive eingehen, nämlich Thema Geschlechterparität im Weltall. Wir hatten bislang ja über 680 Menschen, die im All waren, wenn ich es richtig gelesen habe, davon aber nur 100 Frauen tatsächlich, also nicht mal ein Siebtel. Aus Deutschland bislang 12 Männer, 0 Frauen, bis jetzt. Jetzt haben wir diese Woche zum ersten Mal die erste deutsche Astronautin im Weltall sehen können, die gerade auf dem Weg dorthin ist, Rabea Rogge. Aber auch das ging nicht mit staatlicher Unterstützung, sondern eben mit Hilfe eines Krypto-Investors. Warum hat das denn bitte so lange gedauert und warum musste es jetzt ausgerechnet privat finanziert werden, obwohl es doch eigentlich längst qualifizierte Kandidatinnen gab?
Ja, das ist natürlich immer ein Auswahlprozess. Also wenn wir schauen, selbst die Amerikaner haben jetzt am Mond, ne, das ist ja auch ein Teil der Artemis, das Artemis-Programm, das ist die Rückkehr zum Mond, auch die erste Frau auf den Mond zu bringen. Hat man übrigens in der ersten Trump-Administration ausgegeben, sagt man jetzt nicht mehr, weil man viele andere Sachen in den Gender-Bereichen auch einkassiert hat. Wir werden sehen. Es ist natürlich so, dass ein Großteil der Astronauten, die eben aus Astronauten ausgebildet werden, zum einen aus dem militärischen Bereich kommen und da vor allen Dingen aus dem Luftfahrtbereich kommen, also aus der Luftwaffe oder aus natürlich sehr MINT-Fächern, sagen wir es mal so, also aus diesen Technikfächern. Und da ist ja generell der Frauenanteil traditionell nicht sehr hoch gewesen, sodass natürlich da auch schon mal die weniger, also nicht 50-50 an Frauen, die eben in diesen Bereichen des Programme hineingegangen sind. Wenn wir jetzt in Europa schauen, europäische Astronauten, die ja dann auch in die ISS fliegen oder andere Missionen, dann geht es hier nicht nur um die Parität, sondern gilt es immer auch Länderparitäten nachzubilden. Da geht es immer erstmal darum, okay, wer ist jetzt als nächstes vom Ländern halt dran, wer hat hier den Anteil und dann ist es eine Frage, wer wo ausgewählt wird. Es gibt deutsche Astronautinnen, die eben auch in Vorbereitung sind, eben auch als Reserveastronautin gehandelt werden. Aber wie gesagt, hier spielt sehr, sehr viel mit. Das ist sehr viel Politik an der Stelle auch. Wer eben nicht als Mann und Frau, sondern vor allen Dingen hier die Entscheidung, welche Nationalitäten eben hier die begehrten Plätze bekommen.
Insa Thiele Eich zum Beispiel ist ja eine der Astronautinnen. Ich habe sie kennengelernt auf einer Podiumsdiskussion vor einem Jahr, glaube ich. Da war noch in der Schwebe, ob es vielleicht bald mal klappen könnte. Jetzt gerade eben sieht es gerade nicht so aus, aber vielleicht kommt ja da bald doch noch was. Wie sieht es aus in der Zukunft? Auf was können wir uns einstellen, wenn wir über das Weltall sprechen? Gerade auch, wenn wir uns die geopolitischen Konflikte anschauen, auch wenn wir über die anderen Themen sprechen. Auf was können wir uns da einstellen? Wie sind wir aufgestellt in Deutschland, würdest du sagen? Muss sich da einiges tun, dass wir da überhaupt eine Chance haben, mitzuhalten? Oder sind wir da eh schon so abgehängt, dass wir eigentlich als Deutsche da eigentlich nur zugucken?
Ja, oder beziehungsweise, das ist ja auch spannend, insofern du ja gerade schon angedeutet hast, dass das Thema in den letzten zwei Koalitionsprogrammen schon mit aufgenommen wurde, aber eben nicht umgesetzt wurde. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel so einer Union und SPD, die ja wahrscheinlich die nächste Regierung in Deutschland stellen werden, was würdest du denen denn raten, welche Hebel müssten jetzt bewegt werden?
Voll. Okay, so, wie viele Stunden wollen wir noch sprechen? Ich habe jetzt ein ganz schön Latte an Programmen aufgelegt. Okay,
wir sind auf das Ziel geraten. Gut. Aber es ist so spannend.
Dann versuche ich das mal als Zielsprint zu machen. Nein, also ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Also zum einen, was werden wir sehen zukünftig? Wir werden definitiv mehr Konflikte im Weltraum sehen. Um den Weltraum und im Weltraum sehen. Mhm. Was wir bisher haben, ist Kriegsführung mit dem Weltraum. Also Kriegsführung, bin mir sicher, wir werden sie zunehmend durch den Weltraum sehen, wenn nicht gegebenenfalls auch im Weltraum. Also ich habe die verschiedenen Counter-Space-Fähigkeiten angesprochen. Das heißt, es wird vermutlich auch künftig darum gehen, eben die Sachen im Weltraum, ne, außer Gefecht zu setzen. Also da werden wir definitiv mehr sehen. Der Weltraum eben als das zentrale Element auch für Multi-Domain-Operations, was eben moderne Kriegsführung bedingt. Das Ganze führt natürlich zu mehr Rivalität, was wir sehen werden, ist, dass wir als Europa, und das ist ein Punkt, den wir jetzt gerade die letzten Jahre gelernt haben, wir haben es mit der Launcher-Krise gelernt, also wir hatten nachdem die Ariane 6 verspätet war, haben wir auf russische Soyuz-Raketen gesetzt, was mit einmal ausgefallen ist, und Europa hatte anderthalb Jahre lang keinen autonomen Zugang zum Weltraum. Auf einmal haben wir gemerkt, dass eben Weltraumzusammenarbeit oder Politik im Weltraum, Weltraumkooperation, die wir sehr immer von der internationalen Kooperationsseite gedacht haben, eben nicht entfernt ist von eben geopolitischen Aspekten, die wir auf der Erde sehen. Das haben wir gelernt. Wir haben es jetzt gerade wieder die letzten Wochen gelernt, als es eben darum ging, dass die USA auf einmal der Ukraine eben nicht nur Geheimdienstinformationen vorenthalten hat, sondern sogar amerikanischen Unternehmen verboten hat, letzten Endes ihre Dienste an die Ukraine weiter zu zu liefern. Das heißt, auch da haben wir gesehen, wir brauchen eben hier zunehmend autonome Fähigkeiten, nicht unbedingt nur als Deutschland, sondern vor allen Dingen auch als Europa, weil wir eben nicht alles autonom leisten können. Das heißt, wir müssen drüber nachdenken, was brauchen wir, mit wem kooperieren wir auch. Also ne, bisher haben wir nie hinterfragt, dass wir eben in vielen Bereichen bei Weltraumfähigkeiten sehr stark von den USA abhängig sind. Das ist ein Punkt, den muss auch die neue Bundesregierung aufgreifen. Ich bin da auch ganz optimistisch nach allem, was ich so im Hintergrund höre, dass es ein Thema ist, was eben auch gesehen wird, was auch in den Ministerien gesehen wird. Also kürzlich zu einem Expertengespräch im Auswärtigen Amt, wo das Thema war, so Bereiche. Und wir werden, ja, man sieht den wirtschaftlichen Faktor. Das ist ja auch der Punkt, wir haben auch eine Raumfahrtstrategie 2023 bekommen. Das Weltraumgesetz gab es auch wenigstens erste Eckpunkte. Ich glaube, was aber auf jeden Fall passieren muss, ist, dass wir eben auch gerade in Deutschland, Europa, diese strategische Komponente, diese militärische Komponente des Weltraums auch mitsehen. Die letzte Bundesregierung hatte in der nationalen Sicherheitsstrategie eine Weltraumsicherheitsstrategie angekündigt. Die ist geschrieben, ja. Die ist, liegt ab, so abgestimmt, aber die vom AMBMVG ist aber nicht mehr ins Kabinett bekommen. Und hier wird es darum gehen, die ganz dringend und schnell aufzugreifen, weil wir eben gerade auch militärisch nacharbeiten müssen. Also wenn es darum geht, dass wir das berüchtigte Wort kriegstüchtig aufzugreifen werden wollen, dann brauchen wir eben auch Fähigkeiten im Weltraum. Ne? Defensiv, aber auch operativ. Ne? Und das wird vom Militär vorbereitet, aber die haben halt keinen Handlungsauftrag. Also sie brauchen halt diese Handlungslinien und die müssen politisch gesetzt werden. Und die müssen wir, da müssen wir ganz schnell auch rangehen, dass wir hier aktiv werden. Vielleicht noch ein positiver Blick im Weltraum. Wir haben ja trotzdem immer noch, ich weiß, es ist immer schwierig, bei diesen schwierigen Themen dann immer nicht ganz so pessimistisch abzuschließen. Was noch ein positiver Blick in den Weltraum. Also was wir auch sehen, ist natürlich die Exploration und die Erforschung. Also ich bin immer wieder hoffnungslos fasziniert, wenn ich diese James-Webb-Teleskop-Bilder sehe von irgendwelchen fernen Galaxien und Sternenentstehungen. Und wir haben ja trotzdem weiterhin Phasen der Kooperation, also gerade wenn es um bestimmte große Projekte geht, Space Stations beispielsweise, Erforschungsbereiche, wo wir das haben. Wie gesagt, wir müssen halt nur schauen, das eine ist wichtig und dann ist auch Kooperation wichtig, aber der Weltraum ist nicht dieser romantisch verklärte Raum, den wir teilweise in Deutschland haben. Also es ist eben nicht nur Exploration und Astronauten und Raumfahrt, sondern es ist eben auch ein hochgradig strategischer Raum, war es schon immer. Ja, die Erschließung des Weltraums war schon immer militärisch forciert und das sollten wir eben nicht aus dem Blick verlieren. Also wir müssen eben auch Astropolitik machen.
Spannend, super. Wir werden also in der Zukunft einige Dinge sehen. Wir werden hoffentlich eine Weltraumsicherheitsstrategie in Deutschland auch sehen. Werden wir eine Antje Nötzold im Weltraum irgendwann mal erleben? Du bist nicht ausgebildete Astronautin, aber gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenn da doch mal Tourismus noch größer wird, dass du auch sagst, hey, ich springe mit auf, ich bin dabei?
Ich würde sofort mitfliegen. Also ich kriege zwar mal Ärger zu Hause, wenn ich das sage, aber ich würde sofort mitfliegen, ja. Also an alle Tech-Milliardäre, die mich jetzt hören.
Die ist dabei.
Mega, großartig. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Wir haben unglaublich viel gelernt und vor allem Dingen haben wir gelernt, wie relevant Sicherheitspolitik eben auch im Weltraum ist, um Voll. Hier auf der Erde für Sicherheit zu sorgen.
Gerne.
Cool, danke von meiner Seite auch. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg bei den kommenden Aufgaben, auch mit der neuen Bundesregierung und deiner Rolle dann auch, wenn du dann weiter beratend zur Verfügung stehst, hoffentlich dann auch deine Expertise noch weiter einbringst. Von unserer Seite vielen, vielen Dank für die tolle Folge und auch an alle Hörerinnen und Hörer zu Hause. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei wart.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.